Ich habe euch heute einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament. Wir haben jetzt letzten Sonntag unsere Predigt abgeschlossen. Und ich möchte mit euch zu Beginn erstmal ein Experiment machen, wie sich das so gehört für einen Ingenieur. Und ich werde euch jetzt innerhalb von 2 Minuten beweisen, dass das, was ihr wollt, eigentlich gar nicht tut. Ich werde euch manipulieren. Von hier vorne. Ganz einfaches Experiment. Ihr sollt euch bitte jetzt darauf konzentrieren, soll ein aktiver Gottesdienst mit sein, dass ihr bitte jetzt genau das macht, was ich euch sage. Und dazu ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr sitzt hier alle gemütlich, das heißt, ihr habt alle euren rechten Fuß frei. Und ich bitte euch, dass ihr den alle jetzt mal so schweben lasst und anfangen, den im Uhrzeigersinn mal so kreisen zu lassen. Ich kann das ja nicht kontrollieren ab der 2. Reihe, wer hier mitmacht oder nicht, da kreist keiner. So. Aber ich sehe ab der 2. Reihe nicht mehr, wer es ist. Das heißt, ihr müsst da euren Nachbar nebendran wirklich. Und das Ziel ist jetzt, diesen Gottesdienst hier, diesen Fuß im Uhrzeigersinn, ja, kreisen zu lassen und der Predigt zu folgen. Ja? Genau. Ihr sitzt, ich stehe, ja, wer länger durchhält. Und damit wir das Ganze, also es ist wichtig, dass der im Uhrzeigersinn kreist. Und ihr sollt auch jetzt nichts anderes tun, als es diesen rechten Fuß kreisen lassen. Ist es schwierig? Bis jetzt noch nicht, gell? Also können wir noch Schippe draufpacken. Dann dürft ihr jetzt eure rechte Hand mal rausstrecken. Und dann zeichnet ihr jetzt, konzentriert euch auf euren Fuß, in die Luft. Wenn ich jetzt sage, eine 6, was macht der Fuß? So, was hat der Fuß gemacht? Ich habe dieses Experiment gehabt, wirklich von einem Mentalkünstler oder sowas vor einem halben Jahr mal erlebt. Und ich finde das so ein klasse Beispiel, so primitiv, jeder kann andocken. Es geht uns doch im Leben oft so, dass wir genau wissen, was wir eigentlich tun wollen. Aber es kommt eine Kleinigkeit und wir drehen alles auf den Kopf. Und genau das wollen wir heute gemeinsam auch tun. Wir wollen uns ein Leben anschauen. Ihr seht schon oben, die Predigt heißt Coming Home. Lernen von Mose, die letzte Meile zu meistern. Und ich möchte mit euch mal dieses Leben von Mose anschauen. Bring euch dort was mit, einfach einen kleinen Lebenslauf von Mose, ein bisschen grafisch dargestellt, was denn dieser Mose so für einer war. Du kannst ganz grob sagen, der Mose, dem sein Leben kannst du in 3 Stücke zersägen, ungefähr so 40 Jahresblöcke, die der erlebt hat. Der erste war, dass er in Ägypten geboren wird. Jeder kennt es aus seiner Kinderstunde mit dem Nil und dem Schilfchen und die Prinzessin. Das war schon einmal hier der erste ganz große Einschlag in seinem Leben. Das war schon eine lebensbedrohliche Situation, dass der eigentlich im Alter von 1 bis 2 Jahren gar nicht mehr alt wird. Ein zweiter Punkt war dann, er hat dann dieses Glück gehabt, dass er dann in der Familie des Pharaos dann eben großgezogen wird und hat eine super Ausbildung genossen. Und im Alter von 40 Jahren ermordet er einen Ägypter. Daraufhin muss er fliehen und haut dann ab in dieses Land Midian. Wer heute im Reisebüro nach Midian will, der wird keine Angebote finden. Das ist eigentlich so der Landesbereich, der auf der anderen Seite des Roten Meeres ist, also Ägypten eher auf der Westseite. Und diese Bereiche dort mit drinnen ist eigentlich ein wüstes Land. Er hat dort hier als Schafhirte rumgeturnt und hat eigentlich nichts erlebt. Vorher Prinz im Palast, jetzt Viehhirte draußen, er heiratet dort. Und mit 80 Jahren begegnet er dann an einem brennenden Dornbusch. Gott redet mit ihm und Gott gibt ihm seine Mission mit. Er sagt, geh wieder zurück nach Ägypten und bring das Volk nach Hause. Bring das Volk nach Hause, nach Kanaan. Und ihr kennt die Geschichte mit den 10 Plagen, dann der Auszug, der durchs Rote Meer hindurch. Und dann beginnt eigentlich diese Wüstenwanderung. Nach einem Jahr stehen sie vor dem Land Kanaan und sie verkacken, weil sie den Boten, sie schicken Spione dort rein und sagen, das ist uneinnehmbar. Und dieser Vertrauensbruch sagt dann Gott, Leute, dann geht diese Generation durch 40 Jahre Wüstenwanderung und Mose führt dort dieses Volk an. Und unser Bibeltext, den wir jetzt haben, der ist ziemlich genau am Ende an der Spitze des dritten Pfeiles. Also Mose ist jetzt knapp 120 oder kurz vor 120 Jahre. Und dann dürfen wir jetzt gemeinsam einen Text lesen, der für Mose nochmal nach diesen 120 Jahren ein ganz einschneidendes Ereignis ist. Wer mag, darf die Bibel aufschlagen. Wir sind im 4. Mose 20, die Verse 1 bis 13. Ich habe es euch mitgebracht auf einer Folie. Jetzt muss ich mal daheim auf dem Rechner, sieht es immer ganz zivilisiert aus. Es geht zum Lesen, oder? So, wenn ihr es da hinten nicht lesen könnt, dann müsst ihr im nächsten Gottesdienst weiter unten sitzen. Ich lese den Text mal drin. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser und darum versammelte sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben, wir und unser Vieh? Warum habt ihr uns doch aus Ägypten herausgeführt, um uns in diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht säen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatäpfel zu finden sind, ja nicht einmal Trinkwasser. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte, fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Teil 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab, versammel die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu den Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Und da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab und da floss viel Wasser heraus. Und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Und der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Israels mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. Mose ist ganz klar einer der größten Menschen, die in der Bibel da drin stehen. In der Geschichte Israels gibt es, glaube ich, keine Situation, wo so viel Veränderung in dem Volk dran war, also dieser Auszug aus der Sklaverei raus und gleichzeitig diese Challenge, 3 Millionen Menschen, 2 Millionen, 3 Millionen, man weiß es nicht so genau, es wurden damals nur die Männer gezählt, die zu führen. Und er hat auf diesem Weg unglaubliche Begegnungen drin gehabt. Er war eine der Personen, wenn ich es richtig nochmal recherchiert habe, ist er der Erste gewesen, der direkt mit Gott auch geredet hat nach Adam. Adam im Paradies, die haben 1:1 geredet und er hat so eine Beziehung zu Gott gehabt und Gott hat sich ihm offenbart und hat direkt mit ihm gesprochen. Aber er ist auch einfach nur ein ganz einfacher Mensch aus Fleisch und Blut, so wie wir auch, so wie du da drinnen sitzt. Kein großer Unterschied dazu. Und das können wir heute, diese Menschlichkeit, auch in diesem Text sehen. Diese Menschlichkeit haben natürlich auch die Leute aus dem Volk gesehen. Also es wäre durchaus interessant gewesen, einfach mal zu hören, Mensch, was sagen denn eigentlich diese Lebensbegleiter von dem Mose über den Mose selbst? Also was hat denn der am ehesten auf dem Kerbholz? Dann kommt vielleicht sicherlich der eine da rein, ich habe es vorhin in dem Lebenslauf gesagt, dass so dieser zweite Blitz, der ist natürlich schon ein Hammer. Ja? Also ich kenne keinen Menschen in meinem Umfeld, den ich mal persönlich getroffen habe, der einen Mord auf dem Wissen gehabt hat. ich habe noch keinen kennengelernt. Also das ist schon, wenn du das in deiner Vita drin hast, jemanden aus diesem Leben zu buxieren, das ist schon ein Riesending. Andere würden sagen, die Nachlässigkeit, wie er mit seinen Kindern umgegangen ist. Wenn ihr die Mosebücher mal lest, 2., 3., 4., 5. Mose, der Mose hat genau gewusst, wie die Regeln sind, aber seine eigenen Kinder hat er dieser Beschneidung nicht unterzogen. Der Mose hat auch ganz klare Regeln aufgestellt, wer hier mit wem heiraten darf. Also, dass die Israeliten ihre Ehen im Volk schließen und sich nicht verbünden mit dem anderen Volk. Wenn du das aber mal so liest, dann liest du da auch drin, dass er eine äthiopische Frau irgendwann geheiratet hat. Das sind aber alles Dinge, die Mose eigentlich nie disqualifiziert haben. Sondern es passiert ganz an anderer Stelle so in unserem Text. Diese Schwierigkeit, was passiert denn dort? Es ist halt so wie immer. Ein tägliches Bedürfnis von diesem Volk wird nicht gestillt. Das Volk mault, nicht zum ersten Mal. Ich habe eine Zusammenfassung gesehen, es gibt, glaube ich, bis zu 10 Aufstände in diesen 40 Jahren drin, wo das Volk aufsteht und irgendwas macht, was völlig quer ist. Mose und Aaron werden ziemlich mit persönlichen Vorwürfen beladen. Und sagen, du hast uns hierher gebracht, du persönlich, du warst es. Du hast uns an diesen Ort gebracht, nichts da. Sie sind persönlich verantwortlich gemacht worden dafür. Und Mose und Aaron antworten gar nicht im ersten Moment, sondern sie werfen sich im Allerheiligsten erstmal auf den Boden. Und Gott antwortet eigentlich ziemlich sachlich, wenn ihr den Bibeltext lest. Geh raus, hol den Stab, rede zu diesem Felsen und er wird euch Wasser geben. Das ist die Message von Gott. Mose geht raus, Mose holt den Stab, Mose spricht zu dem Volk und er gibt ihnen erstmal kräftig eine mit. Ihr Widerspenstigen. Dann hängt da noch eine provokante Frage hinten dran, ob das Volk eigentlich nicht daran glaubt, ob Aaron und Mose in der Lage wären, hier Wasser zu bringen. Dann schlägt er auf diesen Felsen und Wasser fließt. Aber jetzt in dem Moment wird Gott stinkesauer. Trotzdem lässt er das Wasser fließen. Aber wegen diesem Vorgang dürfen sie nicht ins gelobte Land. Wie bitte? Ich glaube, ich höre hier nicht richtig. Nach 120 Jahren, nach all dem Weg, so kurz vor dem Ziel, das ist ultra hart. Das ist ultra hart. Und ich sage euch, ich habe diesen Text jahrelang überhaupt nicht verstanden, warum Gott hier Mose und Aaron so einen Strich durch ihren Lebenslauf macht. Was war denn da diese Sünde, die Mose begangen hat, die ihn so disqualifiziert hat? Und ich möchte mit euch das jetzt ein bisschen angucken und rausarbeiten. Da gibt es 3 Punkte dazu, das zu beleuchten. Warum tue ich das? Weil ich glaube, dass es uns sehr bewusst ist, dass wir an unseren Schwächen oder da sind wir angreifbar. Aber hier werden wir was entdecken, das nicht in unserem Fokus immer wieder drinnen ist, in unserem persönlichen Leben und wo wir daran scheitern. Und das Erste, was man dazu findet, ist, wer mag, kann sich das mal als Hausaufgabe aufschreiben. Lest einmal den Psalm 106. Dort wird was verraten darüber, wie es diesem Mose erging. Ich lese da die Verse 31 und 32 vor, was denn dort eigentlich los war. Der Psalm 106 schreibt, dann erregten sie Gottes Zorn beim Wasser von Meribah und diesmal erging es Mose schlimm ihretwegen. Denn sie reizten ihn so sehr, dass unbedachte Worte über seine Lippen kamen. Es gibt hier ganz wilde Diskussionen auch darum, was eigentlich jetzt das größere Vergehen ist, dass der Mose nicht zum Fels geredet hat, sondern dass er da drauf geklopft hat. Diesen Widerspruch auch, oder wo er nach außen spricht, in einer anderen Intention, wie er es von Gott empfangen hat. Ich möchte das hier nicht aufwerten oder aufwiegeln. Es sind beides Dinge, die passiert sind, die nicht im Willen von Gott, dem Vater, waren. Aber passt das zu Mose, wie wir das da erleben? Eigentlich nicht. Ich habe es am Anfang gesagt, Mose war eine der markantesten Personen der Bibel drin. Es passt eigentlich überhaupt nicht rein, wie man ihn sonst kennenlernt, wie er mit den ganzen anderen Themen umgegangen ist. Ich habe mich in der Vorbereitung von einem Bibelausleger von John Corson angelehnt an das, was er ausgelegt hat da drin und möchte euch mit euren Punkten ein bisschen teilen. Und er kommt auf einen sehr, sehr markanten Satz als Einstieg in das, was dort passiert ist. Ich lese ihn gleich auf Deutsch vor. Und er sagt, während ich die Bibel gelesen habe, habe ich verstanden, dass die größte Stärke eines Menschen nicht selten auch seine größte Verwundbarkeit ist. Die größte Stärke eines Menschen ist auch gleichzeitig seine größte Verwundbarkeit. Ich habe euch das mal ein Stück weit mitgebracht, da werden wir uns jetzt ein bisschen entlanghangeln. Was meine ich denn damit? Der Mose war einer der demütigsten Menschen mit drinnen, aber er kriegt dort einen Rappel. Da gehen die Emotionen mit ihm durch. Ich möchte euch drei andere Beispiele auch mal bringen, ganz kurz und knackig. Petrus. Für was war Petrus bekannt? Frontrunner. Immer der Erste, der aus dem Boot rausgeht, zum Sturm raus, der Erste, der Schwert zieht, immer der Erste. Mutig, couragiert. Und wo hat Petrus seine größte Niederlage gehabt? Im Hof, als ihn zwei Mägde angezählt haben, du bist ein Freund von Jesus. Sein ganzer Mut, alles in die Hose gegangen. David, einer der Personen, die verliebt waren in Gott wie ganz wenige. Der eine unheimlich emotionale Beziehung zu Gott hat. Der das aber auch relativ frei interpretiert hat, wie man das auch im Leben machen kann und Ehebruch begeht. Es gibt einen Noah, von dem geschrieben steht, die ganze Welt hat gemacht, was sie wollte und hat sich von Gott entfernt, aber er ist standhaft geblieben, hat sich daran festgehalten. Baut dann die Arche, kommt dann wieder raus, gründet die Zivilisation wieder. Und lässt sich im Zelt volllaufen. Das Muster ist auch für uns selbst wahr. Da, wo wir denken, wo wir am stärksten unterwegs sind, ist auch der Punkt, wo wir geistlich verletzbar sind. Und das ist, weil wir Christen halt auch in einer sichtbaren, unsichtbaren Welt leben. Der Epheser schreibt es eigentlich ganz gut, dass unser Kampf eben nicht nur in der sichtbaren, sondern auch in der unsichtbaren Welt ist. Es gibt einfach noch mehr als wie das, was wir sehen können, was um uns herum ist. Und dieser Kampf ist auch nicht einfach und wir werden auch dort attackiert, wo wir vielleicht gut unterwegs sind. Es gibt Leute, die sind verheiratet. Die haben das ganz bewusst angegangen. Die haben Ehevorbereitungskurs gemacht. Die lesen Ehebücher. Die coachen Leute vielleicht. Die sind wirklich intensiv und richtig gut drinnen. Aber das ist keine Garantie dafür, dass du mit deiner eigenen Ehe ganz sauber da durchkommst. Das geht nicht von alleine. Ich möchte es auch auf dein Tun, ich möchte da beide, also Frauen und Männer mit reinnehmen, in deinem Beruf das mit reinpacken oder das Erziehen deiner Kinder. Du hast dich ausbilden lassen, du bist erfahren da drin, du hast Krisen gemeistert, du hast mit deinen Kiddies bist du durch Täler durchgegangen. Aber wie sich die Zukunft entwickelt, das können wir nicht vorhersagen. Es gibt auch enge Freunde von mir, die ich gefragt habe, Mensch, was für Fähigkeiten siehst du denn bei mir so? Was, gib mir mal ein Feedback dazu. Die sagen, es ist schon faszinierend immer wieder, du machst oft den Eindruck, dass du ganz viel im Griff hast und unter Kontrolle hast. Egal welche Situation, du bist sehr analytisch, du machst diese Sachen. Und man hat immer so das Gefühl, da bricht keine Unruhe aus. ganz persönlich jetzt meine Geschichte. Aber ich bin unheimlich verletzlich, wenn ich mal alleine für mich bin. Wenn ich mich selbst kontrollieren muss. Dann sieht es ganz anders aus. Und ich möchte euch dort wirklich das mitnehmen, macht euch Gedanken darüber, wo ihr unterwegs seid und wo ihr angreifbar seid. Das ist auch der Punkt, eure Stärke kann auch eure Verletzlichkeit sein. Ich möchte euch dort einen Punkt dagegen geben, da wo ich schwach bin, weiß ich um meine Verletzlichkeit. Und da suche ich Hilfe. Machst du ganz automatisch. Du gehst zu jemandem hin, fragst ihn, wie lerne ich Fahrrad fahren? Suchst du jemanden, der es kann? Ja, guckst zu, machst es nach, aber du gehst doch nicht selber auf den Bock drauf und fährst einfach mal los und probierst es über Schmerzen. Gibt es auch welche, aber es ist nicht so das ganz Normale. Und deshalb ist es in den Bereichen, auch wo ich stark bin, wirklich Schutz von Gott zu holen. Das ist etwas, was wir leider aus dem Blick manchmal verlieren, weil wir die Stärke sagen, Mensch, da weiß ich, wie es geht. Aber diese Abhängigkeit und dieses Unterordnen unter Gottes Autorität ist ein Punkt. Das war der Punkt Nummer 1, den ich mit euch angucken möchte. Der Punkt Nummer 2 ist, dass Mose Dinge für sich genommen hat und in seinem Namen gesagt hat, wir können euch Wasser geben. Er hat seinen Stempel da drauf gehauen. Er hat was beansprucht, was Gott zusteht, und das impliziert eben für diejenigen, dass er die Bedürfnisse dieses Volkes stillen kann. Jesus hat dort mal zu uns gesagt, Mensch, wie könnte ich denn hier damit umgehen, in solchen Situationen mit drin? Und es ist nicht allzu lang her, da haben wir uns sogar diesen Text angeguckt, die Bergpredigt, die Seligpreisungen am Anfang. Und da steht in diesem Vers 16 drin, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Das ist okay. Sie sollen eure Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und jeder von uns ist ein Vertreter von Jesus. Er ist bevollmächtigt. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du ein Vertreter mit drin. Und ein Vertreter ist was anderes oder ein Verwalter wie ein Besitzer. Es ist nicht meins, sondern es ist seins, aber ich benutze es und ich bin. Das ist ähnlich, wie wenn du mal umbaust und die Bohrmaschine ausleihst. Die machst du halt danach auch wieder sauber, wenn du sie zurückgibst. Das ist nicht deins, das weißt du darum. Macht euch bitte an der Stelle auch nicht kleiner, wie ihr seid. Meint es ernst? Ihr seid alle alt genug. Ihr seid verantwortlich. Ihr seid verantwortlich für euer eigenes Leben. Ihr seid aber nicht Besitzer eures Lebens. Ihr seid Verwalter. Ihr seid Vater oder Mutter für eure Kinder. Aber es sind Kinder, die euch geschenkt sind. Ihr seid Mann, Ehefrau füreinander. Aber sie gehören euch nicht. Du bist ein Freund oder eine Freundin für einen engen Menschen drumherum. Aber sie gehören nicht. Verwaltet sie. Sie gehören dir nicht. Auch wenn dir Facebook, Instagram was anderes sagt, was deine Freunde sind. Das ist der zweite Punkt, den ich gerne mit euch weitergeben möchte. In dem dritten Punkt geht es um das Herz. Mose verdreht die Natur und den Charakter von Gott. Jetzt müsst ihr nochmal zurückgehen zu dieser Geschichte. Das Volk kommt, zeigt mit dem Finger auf Mose und Aaron. Was haben die gemacht? Gar nichts gemacht, Schnauze gehalten und ins Allerheiligste gegangen. Also dann verschwindet Mose und Aaron und dann kommen die wieder zurück. Und dann haut ihnen der Mose eins zwischen die Hörner. Ihr Widerspenstigen. Das heißt, wenn ich jetzt das als Volk beobachte, boah, da muss es aber richtig abgegangen sein in dem Allerheiligsten da drin. Da muss aber einer Gas gegeben haben. Hat er aber nicht. Mein Charakter und sein Charakter, Gottes Charakter, sind nicht die gleichen. Und das möchte Gott respektiert haben. Da hat er ein Problem. Es gibt Punkte in der Bibel drinnen, wo Gott zornig ist, wo Gott wütend ist, wo Gott eifersüchtig ist und wo Gott nach Rache sucht. Aber das ist nicht sein Wesen. Ich sage euch auch nachher nochmal, warum. Ich habe euch eine Beschreibung von Gottes Wesen mal mitgebracht und möchte, dass ihr da zuhört. Das ist der Psalm 103. Und ich habe diesen Psalm einfach als ein Audio-File mitgenommen aus der Hörbibel heraus. Und der Gottes Wesen beschreibt, es kommt jetzt kein Text auf dieser Folie vorne, sondern einfach nur ein MP3-File. Und hör dir mal zu, wie dieser Psalmist beschreibt, wie Gott ist.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.
Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun.
Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die er seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut.
Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele.
Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der Hammer? Ich bin Gott dankbar dafür, dass es so ist. Ich bin dafür Gott sehr, sehr dankbar. Es gibt trotzdem diese zwei Aspekte. Diesen Gott, der zornig ist, und der Gott, der hier barmherzig ist. Und Ich sage an der Stelle meinen persönlichen Eindruck, ich bin kein Theologe, ich habe das nicht in die Tiefe recherchiert. Ich würde immer so sagen, ich bin vielleicht so eher der geistliche Pragmatiker statt der Theoretiker. Aber Gott kriegt dann den Rappel, wenn wir immer anfangen, neben ihm was hinzustellen. Wenn wir ihm die Ehre rauben, wenn wir etwas je Gott und hinstellen. Wenn du auch die Bibel dort anschaust, das Volk Israel, gerade so diese Zeit, Gott tickt aus, als die das goldene Kalb gemacht haben. Da tickt er aus. Aber das ist nicht sein Wesen. Der reagiert so. Und es ist auch notwendig, dass er so reagiert. Und es gehört dazu. Und es ist völlig nachvollziehbar. Aber sein Wesen ist ein anderes. Es ist völlig nachvollziehbar, dass Mose jetzt da auch rauskommt und sagt, hier, eigentlich ist es genau das, Jesus, Gott, wie ich dich verstehe, nach 40 Jahren und jetzt zum x-ten Mal kommen sie wieder. Es muss dir doch genug sein. Aber Gottes Gnade ist unerschöpflich. In den Klageliedern heißt dann drin, der Gnadenbeweis des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Und so wie Mose denkt, denken wir auch. Irgendwann ist es doch genug. Irgendwann muss es doch reichen. Jetzt ist doch Gott stinksauer. Jetzt kann es nicht mehr so weitergehen. Und im Römerbrief steht dann gerade drin, und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maße auswirkt, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Es läuft genau dagegen. Ich habe euch in diesem PowerPoint-Foliensatz hinten so ein Hintergrundbild mitgemacht. Das kann jeder nachvollziehen. Ihr seht dort einen Flieger, der im Landeanflug ist, auf eine Piste. Und jedem von uns ist klar, du kannst noch so einen tollen Flug gehabt haben, aber wenn der Pilot in den letzten 2 Minuten die Landung verkackt, dann ist es egal, was du als Essen serviert bekommen hast in dem Flug. Das Entscheidende ist, wie kriege ich eigentlich den Flieger meines Lebens sauber auf die Landebahn? Coming home. Coming home haben wir auch als Initiative mal drin gehabt, eine Gemeinde, neuen Leuten ein Zuhause, ein geistliches Zuhause zu geben. Das ist aber hier nicht gemeint. Ich habe es trotzdem genommen, weil es so schön provoziert, vielleicht den ein oder anderen Altgedienten. Hat sich dadurch gefreut, schon eine Coming Home, und Gerd seine Coming Home Predigt weiterentwickelt. Nee, wirklich ganz anders. Es geht wirklich um diesen Landeanflug. Und der Text hat mir unheimlich ins Herz reingesprochen, weil für mich diese mittlere Spalte eine Entdeckung war. Ich habe häufig die linke Spalte gesehen, die Punkte, wo die eine Gefahr sind, wo in meinem Leben, ich habe Beispiele ja genannt drinnen, echt passieren können. Aber für mich ist die Ermutigung die mittlere Spalte. Und ich möchte euch an der Stelle Mut machen. So wie dieser kleine Mensch. Diese Dinge kommen auf uns zu. Und das ist bei weitem größer, als wie dieser Mensch packen kann. Er sieht auch nicht, was dahinter kommt. Aber Gott macht uns Mut, mit dieser mittleren Spalte mit ihm zu gehen. Und er bringt uns ans Ziel, er bringt uns nach Hause. Gott wird dir helfen, deine Hände zu führen, wenn du ihn darum bittest. und einen Platz schaffen in seinem Herzen dafür. Ich bin einer, der Musik sehr mag und der Anbetung unheimlich finde. Ich bin ein sehr, sehr kopfgesteuerter Mensch, aber Musik ist etwas, wo ich die Brücke von meinem Kopf in mein Herz reinkriege. Und ich habe vor vielleicht ein oder zwei Jahren ein Lied kennengelernt, das mich persönlich ermutigt. Und ich habe das Worship-Team gefragt, ob sie das nachher im Worship-Block mit einbauen können. Weil ich so ein Mutmach-Lied brauche. Vielleicht gibt es einen oder anderen von euch, der auch solche Situationen drinsteckt, der kämpft wie ein Löwe und wo es einfach auch mal neben rausgeht und der auch diesen Mut braucht. Und in dem Vers heißt es von diesem Lied, ich habe es übersetzt aufs Deutsche, wir werden es noch im Englischen singen, in meinen Kämpfen und in meinen Zweifeln, in meinen Misserfolgen wirst du mich nicht verlassen. Deine großartige Liebe wird mich hindurchführen. Du bist der Frieden in meinem aufgewühlten Meer. Du bist mein Leuchtturm. Du scheinst in der Dunkelheit und ich will dir folgen. Du bist mein Leuchtturm und ich vertraue deinem Versprechen. Du wirst mich sicher ans Land bringen. Und das möchte ich euch mitgeben. Für mich ist es ein großer Goldschatz geworden, dieser Text. Und ich wünsche mir, dass ihr auch Mut habt. Ihr dürft gerne vorkommen. Wir würden gerne in die Anbetungszeit reingehen. Wo das einfach jetzt Platz hat vor Gott. Fühlt euch frei. Es ist jetzt eure Zeit mit Gott, genau darüber zu reden. Ihm euer Herz auszuschütten. Dafür ist jetzt Platz, dafür ist jetzt Raum da. Haltet euch bitte nicht an irgendeine Etikette, sondern es ist eure Zeit mit eurem Gott. Und ich bete noch. Jesus, und ich danke dir dafür, dass wir in diesem Text so cool sehen können, wie du wirklich bist und wie du uns bewegen willst. Ich danke dir dafür, dass du uns Mose gegeben hast. Und ich weiß darum, dass du auch geweint hast oder getrauert hast, darum, wo du das aussprechen musstest. Du hast nicht gelacht. Und es war schwer für dich, der Moment. Aber danke, dass du uns dort Zuversicht gibst und stärkst. Danke jetzt für diesen Moment und ich bitte dich darum, dass jetzt Raum findet, dass ich mein Leben vor dir ausrollen kann. Da, wo ich gerade auch stolper, wo ich aus dem Allerheiligsten rauskomme und eine Tröte blase, die überhaupt nicht deine Farbe hat. Herr, dein Raum und dein Herz ist weit. Begegne du uns. Du bist der heilige Gott. Du bist der Gott, der liebt uns.